Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Ja, mein Name ist Christoph Gumm. Ich bin einer der Gründer und CEO von Private Alpha.
Aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Heute wollen wir eine klare Einordnung zwischen Hype und harter Realität. Also weniger Glaskugel und mehr TÜV für KI. Zum Warmwerden erstmal der große Überblick. KI, kommt die Fantasie zurück oder ist das schon wieder viel zu schnell, was wir da jetzt zum Jahreswechsel gesehen haben? DAX-Rekord sogar und gleichzeitig KI als Dauerbrenner. Sehen wir gerade eine neue Fantasiewelle? Beispiel Siemens und Nvidia. Wir haben eine Kooperation veröffentlicht. Die bauen zusammen eine Partnerschaft aus. Ziel ist es, sowas wie eine industrielle KI zu schaffen für Betriebssysteme, für Fabriken zum Beispiel. Ist sowas der Stoff für echte Produktivitätsschübe oder einfach nur eine schöne Story für Kurse?
Ja, ich glaube, wir sehen eine Welle. Ich komme ja gerade vom Meer. Wir waren eine kurze Auszeit über die Feiertage und da gibt es ja oft größere Wellen und die spülen dann rüber. Und ich glaube, es ist ja die KI-Welle, die aus 2025 jetzt schon rüberspült in 2026. Und auf der CES in Las Vegas hat Siemens oder auch Mercedes ja mit Nvidia Partnerschaften announced. Und für uns jetzt ehrlich gesagt nichts Neues. Diese Industrie 4.0, Omniverse, dieses völlig autonome Digital Twin System von Nvidia, die in jede Industrie reinkommt, um Produktivität zu steigern, gibt es eigentlich schon seit eineinhalb Jahren. Jetzt haben sie es nochmal neu aufgekocht mit Siemens. Ist für uns eine Fortsetzung und nichts, was uns jetzt von den Socken reißt. Was uns mehr von den Socken gerissen hat, war das, was Nvidia mit Mercedes announced hat. Dieses neue Reasoning-Modell für autonomes Fahren, das, glaube ich, hat die Börse ganz, ganz gut aufgenommen. Das kann was Großes werden. Also diese völlig selbstentscheidenden Systeme, die durch die Straße fahren. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und wir gehen ja nachher noch ein bisschen auf die Standortbestimmung ein. Haben wir eine Blase, haben wir keine Blase? Aber für uns ist es eigentlich eine normale Trendfortsetzung. Die CES ist immer am Anfang vom Jahr, gibt es immer ein kleines Feuerwerk. Dieses Jahr eher ein bisschen ruhig. Also ich habe es gar nicht so intensiv gefunden wie zum Beispiel letztes Jahr.
Ja, okay, greifen wir KI-Blase das Thema auf. Haben wir eine KI-Blase in irgendeiner Form oder sind wir immer noch erst im Basislager?
Wir haben ja immer zweimal im Jahr unsere eigene KI-Konferenz, einmal im Sommer und einmal im Winter. Und die Winteredition war jetzt Mitte Dezember und dort habe ich in der Keynote die Definition einer Blase eigentlich mal aufgedröselt sozusagen. Also welche vier, oder wir haben vier Elemente definiert, was braucht es, um eine richtig schöne große Blase zu bekommen. Und aus technologischer Sicht braucht es mal technologische Grundlagen. Ja, das war 1929, vor 100 Jahren so, als Automobil, Radio, Flugzeuge, Elektrizität vor 100 Jahren den Börsenboom von den Roaring Twenties ausgelöst haben. Dotcom, E-Commerce, Mobiltelefone war, wie wir wissen, du warst auch voll dabei im neuen Markt, was ja eine Riesenblase war im Nachhinein. Man weiß es ja immer erst nachhinein. Und jetzt haben wir es natürlich auch wieder. Also technologische Grundlagen wie Robotik, AI ist natürlich sensationell für eine Blasenbildung. Und das ist mal die Basis. Ja, man braucht technologische Durchbrüche. Und da können wir einen Haken dran machen. Also eins von vier technologischen Neuerungen, ja, das haben wir. Wir haben die Grundlage für eine Blase. Aber dann brauchst du, der zweite Faktor ist für uns Zeit. Eine Blase braucht Zeit, um sich richtig aufzublasen. Und im Schnitt sind es so 6, 8 Jahre, 94 bis 2000.com, 1920 bis 29 in der damaligen Roaring Twenties Zeit. Und jetzt sind wir eigentlich ChatGPT bis jetzt 3, sind wir so im vierten Jahr. Ja, wir sind im vierten Jahr, wir sind nicht mehr am Anfang. Also die Blase, der Hype hat sich schon entwickelt, das kann man sagen. Aber wir sind noch nicht am Zenit. Und dann braucht es vor allem der dritte Faktor. Also beim zweiten Faktor machen wir mal so 0,4 ungefähr hin, okay. Wo wir stehen bis 1. Und das dritte, der entscheidende Faktor für uns, und das vergessen die meisten Anleger, das ist eigentlich ganz spannend, ist billiges Geld und Zinssenkungen. Und du kannst dich vielleicht an die Asien-Tiger-Krise 1998 erinnern, das war eine richtige Zinssenkung von der Fed reingekommen ist, auch Long-Term Capital Management Pleite hat jetzt zu einer Zinssenkung und billiges Geld geführt. Und das hat die Dotcom-Blase richtig schön aufblasen, 98, 99. Und in 1929 war es die Florida Land Crisis, das wissen die meisten nicht. Das war 1928, 27 hat es 3 Fed-Zinssenkungen gegeben in diese damalige Roaring Twenties. Und das hat die Blase 1929 so richtig aufbläst. Und momentan sehen wir eigentlich noch das Gegenteil. Wir kommen aus 2025 raus, wo die Fed die Zinsen hochhält. Eben heute, wir haben es im Pre-Interview kurz angesprochen, der Donald will den Fed-Chef weichkochen. Jetzt verklagt er ihn auch noch, nur weil er die Zinsen runterhaben will. Und nur weil er die Deregulierung der Wall Street total forcieren will. Und wenn er das schafft, Mitte, Ende 26 zu den Midterms, dann glaube ich, steht die Börse ein Stockwerk weiter oben. Nämlich dann haben wir billiges Geld nochmal gesehen und eine Deregulierung, die wir momentan noch nicht gesehen haben. Die braucht es für eine richtig große Blase. Und dann braucht es einen Trigger. Also der dritte Punkt ist eben billiges Geld und Zinssenkungen. Und who knows, vielleicht laufen wir da dieses Jahr rein. Darum sind wir eigentlich sehr, sehr bullish positioniert, weil wir glauben, da könnte Trump uns noch den ein oder anderen Gefallen tun, um diese Blase richtig groß zu machen. Aber dann braucht es einen Trigger, einen Vertrauensverlust, um die Blase platzen zu lassen.
Was könnte das sein?
Genau, das war im Dotcom-Boom, um die Analogie Dotcom und 1929 aufrechtzuerhalten. Dotcom, du kannst dich ans Microsoft-Urteil erinnern, das Monopolurteil im März 2000. Du kannst dich an Enron erinnern, du kannst dich an WorldCom erinnern, an die großen Skandale. Und das hat dann so das totale Kartenhaus von, was damals ja eh nur Hoffnung war. Wir haben ja keine Gewinne gehabt in Dotcom. Das war ja alles nur, das Internet wird groß. Es ist auch groß geworden, aber es hat viel länger gedauert. Die Börse hat es damals eben in der Blase eingepreist. Und 1929, was der Skandal in London, der Bauskandal in London, der dann auf unglaublich schlechte Unternehmensdaten, also die Automobilproduktion war rückläufig, die Stahlproduktion war rückläufig und Amerika war eigentlich zum Teil schon elektrifiziert. Also der Hype war eigentlich am Ende. Und dann ist noch der Vertrauensverlust und die große Margin Debt von 1929. Es war ja mehr Margin Debt da wie der Bundeshaushalt in Amerika. Das wäre, wie wenn jetzt 7 Billionen Margin Debt in Amerika am Markt wären. Es sind aber nur 1 Billion Margin Debt am Markt bei einer Total Market Cap von ungefähr, glaube ich, 40 Billionen. Also wir reden von 3-4% Margin relativ zur Market Cap. Das finden wir eigentlich immer noch moderat, auch wenn einige schreiben, das ist sehr hoch. Zu dem, was da draußen an Geldvolumen da ist, sehen wir eben 3 Faktoren von 4 Faktoren von der Blase nicht erfüllt. Darum wehren wir uns gegen den Blasenkontext, wenn man das vergleicht. Wenn die Earnings, morgen geht's los mit den Banken an der Wall Street, wenn die Earnings mit 10%, 12% steigen dieses Jahr, sind wir eigentlich im Vergleich der letzten 5 Jahre on average gepreist. Natürlich ist TechNet billig, aber die Wachstumsraten sind dort auch am höchsten. Können wir uns ja nachher noch bei unserem Big Ten Review noch kurz unterhalten. Also zusammengefasst, aus unserer Sicht noch keine Blase, Grundlagen sind gelegt, aber es braucht noch ein paar Steine.
Wow, jetzt haben wir viel gelernt. Danke für den KI-TÜV für die Blase. Kommen wir zum Ausblick Januar von Cäsar DP. Kann ich das so sagen? Cäsar DPD ist eine KI-Datenbankanalyse, ein KI-Datenbankanalyse-Tool. Das gibt es schon deutlich länger als dieser ganze KI-Boom.
Ja, es ist unser Assistent, der vollautomatisiert die wichtigsten Makrodaten analysiert. Wir haben mittlerweile eine große Research-Community. Ich kann auch jedem nur empfehlen, auf unsere Homepage zu gehen, mal das Test-Abo zu machen und das mal anzuschauen oder mir eine E-Mail zu schreiben an info@privatealpha.de. Dann kann jeder mal 3 Monate mitlesen. Und Cäsar fasst für uns die Makroseite zusammen, was Analysten in Großbanken machen, macht bei uns die KI und wir schreiben dann ein kurzes Fazit. Und wir sind sehr bullisch ins Jahr gestartet. Wir sehen auf der Risikoseite Spreads, dann Markttechnik, Risikoindikatoren sind wir durchgehend grüne Indikatoren. Das hat auch die erste Woche jetzt gezeigt. Das war eine gute erste Börsenwoche. Und da gibt es ja auch eine schöne Statistik, wenn die erste Börsenwoche gut ist, dann ist eigentlich auch das erste Quartal sehr gut. Von dem her, wir sind sehr, sehr bullisch positioniert. Wir glauben, dass eben das Überrollen der Welle gerade weitergeht. Auch wenn es jetzt Störfaktoren vom Trump gibt, das sind immer die kleinen Dips, die man kaufen kann. Von dem her, wir sind bullisch.
Ja, von Trump gibt es immer wieder Störfeuer. Das kennen wir ja aus 2025. Der Start ins Jahr. Gut, der 5-Tages-Indikator ist auch gut, ihr seid bullish. Ja, gehen wir zu den Big Ten-Aktien. Es gibt ja keine offizielle, genormte Big Ten-Liste. Wer sind denn die Big Ten und wer fliegt 2026 aus den Top Ten vielleicht raus?
Ja, wir haben für uns in unserem Research-Update zum Jahr haben wir eben den Big Ten-Review gemacht und wir haben einfach nach den Mag 7, die ja jeder kennt, die sind für uns ein bisschen ausgelutscht. Das sind nämlich unserer Meinung nach Top Ten KI oder fokussierte Tech-Aktien, die den Markt bestimmen. Und wenn wir mal kurz durchgehen, auf 1 am aussichtsreichsten, jetzt auch gerade für die Earnings, haben wir Microsoft. Das ist bei uns auch eine der höchstgewichtigsten Aktien in unseren Strategien. Wir glauben völlig unterschätzt, was die jetzt am Wachstum aus der Cloud liefern. 2 Amazon mit Robotik und Cloud auch unterschätzt. 3 ist Oracle nach dem brutal guten Q3 und dem brutal schlechten Q4. Ist jetzt wieder so viel Negatives im Kurs drin, dass wir glauben, dass Oracle überraschen kann. Auf 4 haben wir die Meta, eine der günstigsten Top 10 Aktien mit einer KGV von 22. Ich glaube, mit KI werden die Werbeeinnahmen sprudeln, auch unterschätzt aus unserer Sicht, auch gut gewichtet in unseren Strategien. Die Nvidia muss man immer noch haben, immer noch Goldstandard mit allen Announcements in der Industrie und in Automotive, wo sie jetzt reingehen. Glaube ich, haben sie Wachstum vor der Nase. Auch die Apple gefällt uns gut. Consumer AI wird von Apple dieses Jahr aufgegriffen werden. Man hat ein hohes Preisschild mittlerweile. Darum ist bei uns jetzt im Mittelfeld der Top 10. Und dann, ja, dann kommen noch Firmen wie Alphabet, die jetzt auch ein hohes Preisschild haben. Sind jetzt wirklich nicht mehr unentdeckt. Auch gut gewichtet bei uns, aber eben zu gut gelaufen im Q4, glaube ich. Kommt da leichte Konsolidierung, kann da mal reinkommen. Aber immer noch eine sehr, sehr gute Position. Und von Palantir und Tesla, das waren super Aktien im Q4. Hätte ich erwartet, dass Tesla nochmal so gut läuft. Elon hat scheinbar einfach immer noch eine riesen Fangemeinde da draußen. Die Aktie ist unglaublich teuer. Er muss liefern. Ist jetzt nicht so gut ins Jahr gestartet. Ich glaube, da war ein bisschen viel Vorschuss letztes Jahr noch drin. Und so, ja, das sind unsere Views. Wir sind primär bullish auf allen, aber haben auf Microsoft, Amazon und Oracle haben wir unseren Fokus momentan.
Ja, das sind die ganz spannenden. Also Palantir 8, Tesla 9 quasi. Was ist mit Broadcom, ja. TSMC und so?
Broadcom ist auch dabei, ja. Ist für uns ein bisschen overhyped mittlerweile. Ich glaube, der Burggraben von Broadcom ist einfach nicht so groß. TSMC haben wir in jeder Strategie drin. Ist der Winner takes it all. Im Endeffekt jeder, ob Amazon, Alphabet oder Nvidia, am Ende baut TSMC die Chips und die haben das Monopol dort. Das quält uns sehr gut. Broadcom, ja, ist auch eine Top-Aktie. Haben wir jetzt relativ untergewichtet.
Ja. Blicken wir auf euren Global Value Leaders Fund. Jetzt haben wir ganz viele Informationen. Blase, ja, nein, keine. Also drei Faktoren sagen nein. Du hast jetzt gerade die wichtigsten Aktien aufgezählt. Das heißt, wie wird dann die Gewichtung jetzt bei euch im Fonds anders sein? Wen habt ihr raus, wen habt ihr rein?
Ja, ich wollte mal unseren Global Value Leaders Fonds mitnehmen. Es ist ja unser jüngstes Kind in der Fondsfamilie, weil alle denken immer, wir machen nur Hightech-Aktien, aber wir haben auch ein Konzept, was wir hier in der Schweiz optimiert haben mit unserer Caesar DPT-Plattform und mit Hansa Invest aufgelegt haben, wo wir die unterbewertesten Aktien der Welt, also es ist ein Basket von immer 33 Aktien auf alle Sektoren aufgeteilt. Und da versuchen wir immer nach einer Benjamin Graham und Warren Buffett Formel die klassische Unterbewertung rauszufiltern, auch mit Caesar DPT optimiert auf unserer Plattform. Und da habe ich ein paar spannende Aktien einfach mal mitgenommen. Und der Fonds hat letztes Jahr schön im Dollar 22% performt. Klar, wir wissen, der Euro hat einiges davon weggenommen. Das hat uns auch getroffen. Ist nicht catched, waren wir aber immer noch bei 7-8% auch im Euro. Läuft sehr, sehr ähnlich wie MSCI World, auch nach Kosten. Und wir haben jetzt neu gekauft, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, die Adobe und die Salesforce, haben wir ja vorhin nicht diskutiert, abgestraft im letzten Jahr aus Warren Buffett Sicht, wahnsinniges Potenzial. Wir haben den Novo Nordisk reingenommen, abgestraft, wahnsinniges Potenzial. Wir haben eine Lennar reingenommen, das hat uns jetzt sehr gefreut, dass der Trump die Hausbauer ja fördern will mit 200 Milliarden, auch dort greift er ja ein, sehr, sehr guten Jahresstart gehabt. Und ansonsten haben wir da immer noch das Who is Who der Value-Firmen drin, eine Altria, eine Lowe's, eine Halliburton, eine Berkshire Hathaway, eine PayPal, eine T-Mobile. Also es ist ein absolutes Blue-Chip-Portfolio an Value-Titeln, kann sich jeder interessierte Anleger mal anschauen.
Ja, das klingt nach dem Who is Who, also Adobe und Salesforce rein, Novo Nordisk,
genau.
Lenaro, spannend. Ja, ihr macht ja nicht nur Fonds, sondern auch so ein bisschen Wikifolio. Ein bisschen ist übertrieben. Also zum Schluss dein Wikifolio. Das seid ihr hands-on. Der heißt Alpha AI Leader seit 20.02.23 etwa plus 180% gerundet. Was ist denn eure harte Regel? Wann Momentum laufen lassen und wann die Risiken rausnehmen? Und was sind die aktuellen Änderungen?
Die harte Regel ist, wir sind ja immer 100% investiert und erst wenn Caesar auf der Risikoseite uns Meldungen gibt, wir haben ein eigenes Nasdaq-Risikomodell hier optimiert, wo auch eine kleine Krypto-Komponente mittlerweile dabei ist. Und wenn dort Signale kommen, dann hedgen wir das Risiko. Haben wir auch im Q4 letztes Jahr zum ersten Mal intensiver gemacht, wo wir mal 70% Investmentquote gehabt haben. Aber grundsätzlich ist es voll investiert und soll immer 12 bis 14, maximal 18 Werte haben, wo KI Fokus und ganz wichtig, die Firmen müssen alle über einen guten Burggraben, also sie müssen KI im Herzen haben und am Optimum noch einen schönen Burggraben haben und da unterscheiden wir zwischen Core Leaders und Emerging Leaders und ich habe da vielleicht noch zwei Aktien, weil die Core Leaders, die kennen die Anleger, da haben wir jetzt auch viele schon besprochen von den Top 10, sind wir dort top investiert, in den Flagship Cloud Providern sind wir investiert, wir glauben Cloud wird sehr, sehr gut kommen jetzt Ende Monat, wenn die großen Earnings von den Big Ten anstehen. Und was uns auch super gut gefällt, ist Energie. Energie mit Cloud, immer noch unterschätzt für uns. Eine Iron Energy, eine Bloom Energy haben wir jetzt ganz neu reingenommen. Und Speicher, Micron. Micron ist ein Topstar jetzt year to date. Wir haben sie letztes Jahr im Dezember reingenommen, nachdem wir sie verpasst haben. Speicherpreise gehen durch die Decke. Und so haben wir ein sehr, sehr kompaktes Portfolio. Durchschnittsreturn momentan 43,5%. Wir waren letztes Jahr das Wikifolio auf der Plattform, das am meisten in den Top 3 waren. Also wir waren Leader als Top-Wikifolio und drei Viertel der Zeit unter den Top 3 Wikifolios. Mittlerweile auch 14,5 Millionen Euro Assets im Wikifolio sind wir Nummer 5 auf der Plattform. Sind wir sehr happy. Wir hauen unsere komplette Technologie hier rein für alle Anleger, die eben auch sehr, sehr kompaktes Wikifolio wollen mit einem ganzen Team, das dafür arbeitet. Also es sind 7 Leute in der Firma, die nichts anderes machen, wie das Optimum hier rauszubekommen auf Einzelaktienanalysen und auf der Marktanalyse.
Christoph, ich danke dir. Das war ein richtiger KI-TÜV. Wer jetzt noch Blase sagt, hat nicht mitgeschrieben. Also ich habe mindestens eine DIN A4-Seite mitgeschrieben. Danke.
Vielen Dank, Peter.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.